Jetzt muss ich erstmal meine ganzen Stapel hier sortieren. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gemerkt, dass es tatsächlich schon wieder über ein Jahr her ist, dass ich hier gepredigt habe. Das hätte ich überhaupt gar nicht gedacht. Aber ich freue mich, dass ich hier wieder stehe. Und ich möchte euch als erstes mal eine kleine Geschichte vorlesen. Und zwar ist das aus einem Buch von Richard Wurmbrand. Einigen ist der vielleicht ein Begriff, Erreichbare Höhen. Das ist so ein, da ist für jeden Tag eine kleine Andacht drin. Und am 30. Oktober steht die Geschichte, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Ein Schmied hatte einen Sohn, der ihm das Herz brach. Jedes Mal, wenn der Junge etwas Schlechtes tat, dann schlug der Vater einen Nagel in die Tür. Schließlich war diese mit Nägeln übersät. Der Sohn vernahm davon in dem fernen Land, in das er gezogen war. Da überfiel ihn die Reue und veranlasste ihn, die Vergebung seines Vaters zu suchen. Da wurde der erste Nagel ausgezogen. Dann bekehrte sich der Sohn zu Gott und es begann sich herumzusprechen, dass dieser selbe Sohn viel Gutes tat. Bei jeder solchen guten Nachricht zog der Vater wieder einen Nagel aus der Tür. Eines Tages kehrte der Sohn als ehrlicher Mann zurück, ja sogar als Heiliger. Er wurde die Freude seines Vaters. Der letzte Nagel verschwand. Der Vater zeigte dem Sohn die Tür und erklärte ihm, was er damit gemacht hatte. Da sagte der Sohn: "Ja, die Nägel sind verschwunden, aber die Löcher bleiben." Voll Freude erklärte da der Vater, dass es einen gibt, der auch die Löcher wieder schließen kann. Das hebräische Wort Ascham bedeutet nicht nur Opfer für die Sünde, sondern auch Wiederherstellung. Das hat mich tief berührt, das zu lesen, Wiederherstellung. Und deswegen ist das Thema heute auch Wiederherstellung. Da habe ich mich also gefragt, was ist eigentlich Wiederherstellung? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja, wisst ihr das alle ganz genau? Ich habe gedacht, guck erstmal im Lexikon nach. So habe ich Brockhaus Lexikon aufgeschlagen. Im Brockhaus steht dann unter Herstellung so ein kleiner Verweis auf Rehabilitation. Dann steht da überhaupt gar nichts. Rehabilitation, das ist also erstens die Wiederherstellung der Ehre. Zweitens das Strafrecht. Die Wiederherstellung der durch strafrechtliche Verurteilung verlorenen Rechte. Und drittens Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, alle Maßnahmen und Leistungen, die darauf ausgerichtet sind, körperlich, geistig oder seelisch Behinderte möglichst auf Dauer in Arbeit, Beruf und Gesellschaft einzugliedern. Das ist schon mal schön zu sehen, habe ich gedacht, na gut, gucke ich auch noch mal bei Wikipedia nach, was da steht. Wenn man bei Wikipedia guckt unter Wiederherstellung, dann verweist Wikipedia auf Heilung. Der Begriff Heilung bezeichnet den Prozess der Herstellung oder Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität aus einem Leiden oder einer Krankheit oder die Überwindung einer Versehrtheit oder Verletzung durch Genesung. Also während der Heilungsbegriff etymologisch eher durch ein Ganzwerden bestimmt ist, bezeichnet Genesen von griechisch neomai ursprünglich ein Davongekommensein aus einer Gefahr. So hat also Wiederherstellung etwas damit zu tun, dass zum einen unsere Ehre wiederhergestellt wird und zum anderen wir heil werden, also ganz werden. In der Medizin geht es bei Wiederherstellung um das Erreichen des Ausgangszustandes. So, wenn man also krank war, dann wird man wieder gesund. Wenn man vorher ein kaputtes Bein hatte, ein gebrochenes Bein, dann wird es wieder heile. Bleibt ein Restschaden bestehen, dann spricht man von Defektheilung in der Medizin. In unserem Glaubensleben geht es aber darum, dass wir einen Zustand erreichen, den wir im Grunde vorher noch nie hatten. Es geht darum, dass wir zu einem neuen Menschen werden. Dass wir zu dem werden, wie Gott uns gedacht hat. Also falsche, schlechte oder kranke Verhaltensweisen müssen abgelegt werden. Dann kommt eine nächste Folie, ein Bibelvers, Römer 12, Vers 1 bis 2. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen, wer eine Bibel hat. Ist immer gut, aber es steht auch da vorne. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, ist Vers 1, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Eure Leiber als Opfer darzubringen. Also der vernünftige Gottesdienst ist nicht, dass ihr alle hierher gekommen seid, dass ihr jetzt hier sitzt, schön Lobpreis gemacht habt und jetzt einer Predigt zuhört und vielleicht auch nochmal ein kleines Gebet sprecht. Davon ist nicht die Rede hier. Vernünftiger Gottesdienst ist was anderes. Vers 2, passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sind nicht von Jesus rehabilitiert worden. Also unsere Ehre vor Gott ist nicht wiederhergestellt worden, damit wir nun wieder zu dem werden, was wir vorher waren. Also es geht nicht um Erreichen des Ausgangszustandes, sondern es geht um eine tiefgreifende Veränderung unseres ganzen Seins. Lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes. Das bedeutet, die Ausrichtung dieses christlichen Sinnes muss zum einen durch die Kenntnis des Evangeliums und durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch die Ausrichtung auf das zukünftige Zeitalter bestimmt werden und neu formiert werden. Also Paulus sagt uns, hört auf, nach dem Fleisch zu leben, sondern beginnt ein Leben, was von Christus bestimmt ist und was vom Heiligen Geist bestimmt ist. Und dann vollzieht sich ein innerer Wandel. Es geht darum, dass wir immer mehr ein christusbezogenes Leben führen. Nicht ein ich-bezogenes Leben, sondern ein christusbezogenes Leben. Und das geschieht durch die Erneuerung des Sinnes. Für Erneuerung, ich kann ja nicht Griechisch, ne? Aber für Erneuerung in diesem Vers, da benutzt Paulus das Wort Anakainosis. Wie kann man es aussprechen? Andreas, weißt du das? Also Aussprache, ne? Anakainosis. Was auf jeden Fall bedeutet, dass etwas seinem gesamten Wesen, seiner Natur nach neu ist. Es ist anders als das griechische Wort Neos, was heißt, es ist zeitlich gesehen neu oder es ist irgendwie, es ist ein neuer Bleistift oder ein neues Ding, sondern es ist eben dieser Begriff, das ganze Wesen ist neu. Das heißt, wenn du dein Leben wirklich Gott gibst, dann wirst du ein neuer Mensch, komplett neu. Das Leben bekommt einen anderen Mittelpunkt. Der Sinn wird ein anderer, denn der Geist Christi ist in dir. Wenn Christus zur Mitte unseres Lebens wird, dann wird jeder Augenblick unseres Lebens und all unser Tun zu einem echten Gottesdienst. Ich finde es sehr gut, wenn man viel Bibel liest, weil erst in der Bibel erfahren wir tatsächlich, wie Gott über uns denkt. Und deswegen lese ich jetzt mal Epheser 4, 17, Vers 24. Auch hier schreibt Paulus etwas über die Erneuerung. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie das Gefühl verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, zur Verübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also Paulus liebt ja diese Sätze, ne? Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo ein Punkt zwischendrin ist. Also deswegen zum Mitlesen. Man kann es also wirklich besser begreifen, wenn man es nochmal selber liest. Es geht um die Erneuerung und wichtig sind mir diese Punkte. Ihr sollt nicht mehr so wandeln wie die übrigen Heiden, sagt Paulus, die mit dem Leben Gottes nichts zu tun haben, sondern, Vers 22, Dietrich, vielleicht kannst du die nächste Folie machen, sondern ihr sollt den alten Menschen ablegen. Ihr sollt erneuert werden im Geist eurer Gesinnung, Vers 23. Und Vers 24, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da geht es um Erneuerung. Es geht also um diese drei Punkte. Ablegen, erneuern, anziehen. Ich habe so gedacht, was ist ein Beispiel dafür? Und wir alle sind ja hier in dieser Gemeinde, haben hier viele, viele Stunden verbracht in viel Dreck und Staub und haben hier fast ein Jahr lang jeden Abend gebaut und sind nach der Arbeit nach Hause gekommen, völlig eingestaubt und schmutzig. Was macht man? Man legt als erstes den ganzen Dreck und die dreckigen Kleider ab. Dann macht man sich sauber, man erneuert sozusagen sich ein bisschen und dann zieht man die alten Sachen wieder an. Also ich habe das nicht gemacht. Ich habe mir schöne, neue, frische Sachen aus dem Schrank geholt und die alten kamen erstmal in die Wäsche. Also ablegen, erneuern und dann etwas Neues anziehen. Ja, natürlich ist das jetzt alles noch relativ theoretisch, wollen wir mal ein bisschen praktischer werden, ne? Es geht ganz klar um Verhaltensweisen, die man ablegen soll. Natürlich wie Diebstahl oder Mord oder Lästern oder Lügen, all diese Sachen, die nicht gut sind und die Gott nicht gut findet, wenn wir das machen. Das sollen wir ablegen und sollen stattdessen neue, gute Sachen anziehen. Wir sollen freundlich sein, wir sollen gütig sein, wir sollen Gutes tun anderen, wir sollen gucken, wo wir großzügig sein können und so weiter. Aber es geht ja noch um viel mehr hierbei. Es geht darum, dass du dir in jeder Sekunde deines Lebens bewusst bist, dass du in der Gegenwart Gottes bist. Und dass du genau das tust, was jetzt das Richtige ist. Gute Taten zum schlechten Zeitpunkt sind keine guten Taten mehr. Also es kann sein, dass du meinst, du machst jetzt etwas sehr Gutes, aber wenn es nicht der Zeitpunkt ist, den Gott dafür sich ausgedacht hat, dann ist es nicht mehr gut. Also zum Beispiel, es ist gut, 1000 Euro an die Erdbebenopfer irgendwo in die Welt, in der Welt zu geben und zu spenden, aber es ist nicht unbedingt gut, wenn du dafür dein Konto überziehst und dein Dispo am Anschlag hast und deine Familie hungern muss. Es ist gut, wenn du dein Konto nicht überziehst und deine Familie nicht hungern musst. Aber es ist nicht unbedingt gut, wenn das bedeutet, dass du nie etwas spendest. Oder es ist gut, sich in der Gemeinde bei jeder Veranstaltung zu engagieren, aber nicht unbedingt, wenn deine Frau oder dein Mann oder deine Kinder dich nur einmal in der Woche sehen nach Terminabsprache. Es ist gut, wenn wir Zeit in die Familie investieren und wenn wir sagen, es ist uns wichtig, dass wir dem Partner ein guter Partner sind, den Kindern ein gutes Elternteil, aber es ist nicht unbedingt gut, wenn du deswegen nur sehr selten im Gottesdienst oder im Hauskreis bist. Also es gibt sehr viele verschiedene Lebensbereiche. Und die Frage ist, wie kann in diesen Lebensbereichen Erneuerung geschehen? Es gibt ja unendlich viele, ich habe mal so ein paar Lebensbereiche gesammelt einfach. Da fangen wir mal an mit Sicherheit. Das ist so ein Bereich, der zu unserem Leben gehört. Jeder hat was mit Geld zu tun, mit Versicherung. Denkt, ich muss fürs Alter vorsorgen, ich muss gucken, wenn ich jemandem ins Auto fahre, dass dann der Schaden auch behoben wird und so weiter. Es gibt den Bereich Partner und Familie, ganz wichtig. Es gibt den Bereich Fernsehen, Computer, es gibt den Bereich Freunde, Natürlich ist Arbeit wichtig, Job. Natürlich ist es auch wichtig, sich zu entspannen, sich aufs Sofa zu legen, schöne Musik zu hören. Auch soziales Engagement ist ein wichtiger Bereich des Lebens. Und das sind so eher die, ja, die nicht so frommen. Dann gibt es natürlich auch den frommen Bereich, der auch zu den meisten von uns zum Leben dazugehört. Da gibt es den großen Bereich Gemeinde. Es gibt einen Unterpunkt, es gibt Lobpreis. Dienen ist noch so ein Unterpunkt. Ein weiterer Bereich unseres Lebens sind Gaben, Bibellesen, Wunder, Heilung, Evangelisation. Weil die große Frage ist ja, was mag wohl dort in der Mitte stehen? Ihr seht, das ist so ein Kreis, ne? Um was dreht sich das alles? So könnte man ja erstmal meinen, naja gut, was ist da in der Mitte? Ich natürlich. Jemand eine Idee? Genau. Christus. Jesus ist der Mittelpunkt von allen unseren Lebensbereichen. Es steht in Philipper 1,21, Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und in Kolosser 3, Vers 3 steht, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Christus ist mein Leben. Unser Leben ist untrennbar mit Christus vereint. Aber trotzdem die Frage an dich, an jeden Einzelnen von euch, was ist wirklich das Zentrum eures Lebens? Ist Christus wirklich deine Mitte? Wo liegt deine absolute Priorität? Wie schnell kann es passieren, dass so der Schwerpunkt ein kleines bisschen in die falsche Richtung geht und dann kreist es so und dann kriegt es eine leichte Unwucht und durch diese Unwucht werden alle anderen Bereiche mit betroffen. Das, was du dem einen zu viel gibst, das wird dem anderen genommen. Das Problem ist nicht so eine Verlagerung des Schwerpunktes. Das kann sein. In einem Jahr ist mein Lebensschwerpunkt vielleicht ganz woanders, als er jetzt ist. Das Problem ist diese Priorität mit Jesus in Abstimmung mit Jesus geschehen? Oder habe ich beschlossen, ich möchte jetzt mal meinen Schwerpunkt anders setzen? Also wenn du deinen Lebensmittelpunkt in Jesus hast, dann gehört alles dazu. Es ist nichts davon, was gestrichen wird. Alles hat seine Berechtigung. Aber immer sekundär. Primär ist immer Jesus. Wir suchen ja oft tatsächlich auch, wenn wir Jesus suchen, seine Segnungen. Oder wir suchen seine Wunder. Oder wir suchen seine Erfahrungen, seine Freude, seinen Frieden, was auch immer. Aber wir wollen nicht, eigentlich geht es nicht darum, dass wir etwas suchen, was er uns gibt, sondern dass wir ihn suchen. Es geht nicht darum, dass wir seine Gaben suchen, die Entspannung in seiner Gegenwart, dass wir sagen, bei dir ist es so toll, da will ich immer sein, weil ich mich dann so gut fühle. Und es geht darum, ich will da sein, wo du bist. Es geht um Jesus. Es geht nicht um uns. Es geht um Jesus. Und wenn wir ihn suchen, wenn wir wirklich sagen, Jesus ist der, um den uns alles geht, dann kommen die Erfahrungen dazu, wo sie notwendig sind. C.S. Lewis hat mal gesagt, Wunder sind eigentlich etwas für Anfänger. Vielleicht gibt es Leute hier, die angefangen haben zu denken, wenn du bestimmte Gaben nicht hast oder bestimmte Erfahrungen nicht machst, dann stimmt etwas nicht mit dir. Und vielleicht hast du dich auf die Suche gemacht, Gott wieder so zu fühlen, wie du ihn früher mal gefühlt hast. Oder dass du Manifestationen erlebt hast, die du früher mal erlebt hast. Vielleicht denkst du, es muss sich gut anfühlen, wenn man betet. Und du bist frustriert, weil du Gott nicht spürst. Und dann hast du vielleicht aufgehört zu beten, weil dein Gefühl nicht mehr stimmt. Was dir die Rückmeldung gegeben hat, ist es was Gutes, wenn ich das tue. Vielleicht glaubst du, der Lobpreis war nur gut, wenn du eine Gänsehaut gekriegt hast und alle schön mitgegangen sind und geklatscht und gejubelt haben. Und vielleicht denkst du, weil du nicht mitgehen kannst, ist der Lobpreis nichts mehr für dich. Vielleicht denkst du, Gott ist nicht mit dir, weil du keine Wunder tun kannst und weil sich keine Menschen durch dich bekehren. Dieses Denken ist tödlich. Ich weiß nicht, ob ihr Oswald Chambers kennt. Der hat ein Buch geschrieben, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Das ist wirklich geistliches Schwarzbrot. Und ich kann euch das sehr empfehlen, sehr. Es gibt es auch am Büchertisch natürlich zu kaufen. Ich muss ja mal ein bisschen Werbung machen. Oswald Chambers hat am 20. Juli geschrieben über Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Im Wandeln, sagt er, liegt nichts Unruhiges oder Aufreizendes, es ist der Prüfstein unserer Ausdauer. Wandeln und nicht müde werden, das ist das Höchste, was unsere Kraft erreichen kann. Das Wort Wandeln wird in der Bibel angewendet, um das Wesen anzudeuten. Also Wandeln geht weit über diesen Begriff Gehen hinaus. Wandeln betrifft den ganzen Lebenswandel. Das haben wir auch nochmal gehört in der ökumenischen Bibelwoche am letzten Abend. Da hat der Christian Kühne über den Wandel gesprochen. Also die Bibel sagt hier, wenn du auf den Herrn harrst bzw. hoffst, dann bekommst du Kraft, um dein Leben so zu leben, also zu wandeln, dass du nicht müde wirst. Gott sagt nicht, sei geistlich, sondern Gott sagt, wandle vor mir. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also nochmal tief durchatmen. Du kannst die nächste Folie anwerfen. Das ist eine ältere Übersetzung, das sage ich dazu, die Übersetzung von 1950. Das gibt es auch in der neueren Version, deutlich besser verständlich, die hatte ich aber nicht zu Hause. Deswegen gibt es jetzt die Version von 1950, wo man sehr gut tatsächlich lesen muss, was er denn da eigentlich meint. Also, wenn wir uns körperlich oder seelisch in einem ungesunden Zustand befinden, also wenn wir körperlich oder seelisch krank sind, dann brauchen wir immer neue Aufreizungen, neue starke Reize, neue Anregungen. Das führt auf physischem Gebiet zum Verrat an Heiligen Geist und im Gefühlsleben zu ungeordneten Leidenschaften und zur Zerstörung der Moral. Und wenn wir im geistlichen Leben darauf bestehen, immer neue Erschütterungen zu erleben und mit Flügeln aufzufliegen, dann wird dies schließlich mit der Vernichtung unserer Geistigkeit enden. Also wenn wir darauf bestehen, tatsächlich immer einen neuen Kick zu kriegen, egal ob das jetzt menschlich ist oder geistlich ist, wenn wir immer mehr brauchen, wenn wir immer ein tolleres Gefühl brauchen, immer noch ein bisschen mehr Spektakuläres, egal ob das ist in der Partnerschaft, ob das ist am PC mit irgendwelchen Spielen, ob das ist in der Gemeinde im Lobpreis, ob das ist im Gebet, es ist völlig egal. Wenn wir darauf aus sind, immer noch mehr, immer noch einen draufzusetzen, dann wird uns das nur schaden, das sagt er. Und die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes, die hängt nicht von irgendeinem Ort ab, sondern die hängt von unserem Entschluss ab, den Herrn immer vor uns zu haben, dass wir uns auf den Herrn ausrichten. Es ist egal, wo wir sind. Probleme tauchen dann auf, wenn wir uns weigern, uns auf die Wirklichkeit seiner Gegenwart zu stellen. Wir können dann mit dem Psalmisten sprechen. Im Psalm 46, Vers 3 sagt er, ich fürchte mich nicht, wenn auch die Welt untergeht. Also wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer stürzen. Das steht im Psalm 46. Wir können das auch sagen, wenn wir uns auf der Wirklichkeit Gottes gründen. Wenn wir nicht auf dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben, sondern auf der Wirklichkeit seiner Gegenwart. Wir gründen uns auf die Wirklichkeit seiner Gegenwart, nicht auf das Bewusstsein seiner Gegenwart. muss man ein bisschen sacken lassen. Das ist ein Unterschied, aber erstmal sieht man nicht, wie groß der ist. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wird einem das klarer. Lasst uns darauf achten, dass wir wirklich Christus zentriert bleiben. Jesus be the center, haben wir gesungen. Dazu ist es nötig, dass wir uns im hörenden Gebet auf ihn ausrichten. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff hörendes Gebet schon mal gehört habt. Da gibt es auch ein schönes Buch, was ich euch empfehlen kann. Natürlich. Ich bin ja die Dame vom Büchertisch. Dich will ich hören, Herr, von Leon Payne. Die schreibt über das Führen eines Gebetstagebuches, wie man tatsächlich lernen kann, auf Gott zu hören. Dazu gehören drei Sachen. Das eine ist Bibel lesen, das andere ist beten, zu Gott reden und das dritte, das, was wir oft vergessen, ist sich hinsetzen und auf Gott hören. Dass wir einfach auf Gottes Antwort warten. Oft lesen wir in der Bibel, sagen, ja Gott, alles klar, heute das und das, preis sei dir und danke, Amen, ich muss jetzt los. So ein bisschen überspitzt natürlich. Aber dann kommt der Punkt, wo Gott sagt, ja, ich wollte auch noch was sagen. Warte doch mal eben, hör mir doch noch mal zu. Und du bist schon zur Tür raus. Und Leon Payne sagt, es ist sehr hilfreich, sich ein Tagebuch anzuschaffen, ein Tagebuch hinzulegen, wo man sagt, okay, das, was Gott dir gesagt hat, schreib es auf. Schreib es auf, damit du es auch später noch weißt. Du vergisst es. Du weißt in 3 Wochen nicht mehr, was war. Vielleicht in 3 Wochen nach, aber in 3 Monaten hast du das vergessen. Und das ist das, was unser Leben, was unser Herz wirklich verändert. Du kannst Änderung erfahren in deinem Leben, wenn du Jesus einlädst, wirklich in dein Leben hineinzusprechen. Er wird nichts gegen deinen Willen tun. Vielleicht hast du noch nie erfahren, wie Gott ganz persönlich in dein Herz spricht. In dein Innerstes. Vielleicht hast du das noch nie erlebt, wie er dir sagt, mein geliebtes Kind. Ich freue mich, dir jeden Tag zuzusehen. Mein tiefster Wunsch ist, mit dir zu reden. Mein geliebtes Kind, du bist wertgeachtet in meinen Augen. Ich bin begeistert von dir. Ich liebe dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Um zu hören, dass wir geliebt sind, da müssen wir in die Stille und in die Einsamkeit vor Gott gehen. Und wenn du nicht weißt, wie du überhaupt in dieser Stille, wie du da reinkommst, wie du dann mit Gott reden kannst, dann kannst du anfangen mit so einem ganz kleinen Gebet. Sprich zu meinem Herzen, verwandle mein Leben und mache mich heil. Sprich zu meinem Herzen, verwandle mein Leben und mache mich heil. Jedes Mal, wenn du an Gott denkst, dann sprich dieses Gebet. Sprich zu meinem Herzen, verwandle mein Leben, mache mich heil. Thomas Merton hat gesagt, überlass deine Armut dem Herrn und gestehe ein, wie nichtig du bist. Ob du es begreifst oder nicht, Gott liebt dich. Er ist in dir. Er lebt in dir. Er wohnt in dir. Er ruft dich. Er rettet dich und er begegnet dir mit einem Verständnis und mit einem Mitgefühl, die mit nichts zu vergleichen sind, was du je in einem Buch gelesen oder in einer Predigt gehört hast. Für manche Leute ist es relativ abstrakt, dieser Begriff in Jesus seine Mitte zu finden. Man kann auch davon sprechen, dass wir in Christus sein sollen oder in Christus sind. Wir sind in Christus. Vielleicht fällt dir das Verstehen leichter, wenn ich so einen Begriff verwende wie zentriert sein. Jesus ist dein Zentrum und du bist zentriert in ihm. Da hat man so mehr ein Gefühl von Ganzheitlichkeit. Du bist zentriert in Jesus. Du stehst, wo du stehst, wo du sitzt, bist du zentriert in Jesus. Vielleicht habt ihr schon mal einen Töpfer gesehen an der Drehscheibe. Ich habe das mal gemacht, habe mal versucht, an so einer Drehscheibe Ton zu drehen. Es ist hammerschwer. Es ist wirklich unglaublich schwer, diesen Ton überhaupt erstmal zu zentrieren und da hinzukriegen. Aber wenn er zentriert ist, dann können daraus die schönsten Gefäße wachsen und entstehen. Gott ist der Töpfer, der uns formen will. Wir sind der Ton in seinen Händen und Gott möchte uns formen in sein Ebenbild. Gott möchte uns erneuern zu etwas, was wir noch nie vorher waren. Er möchte, dass wir in unserem wahren Selbst leben, so wie er uns sieht. In Petrus 1. Petrus 1, Vers 5 steht, dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil. Also zu dieser Beharrlichkeit des Christen gehören zwei Seiten. Er wird zum einen von der Kraft Gottes und zum anderen durch seinen eigenen Glauben behütet. Er wird also nie gegen seinen Willen und auch nie ohne Gottes Zutun gehalten. Der Glaube ist ein Geschenk, aber wir sind verantwortlich, unseren Glauben wirklich standhaft zu leben. Und damit sind wir ein Stück wieder am Anfang angekommen, wo es um Erneuerung geht. In Römer 12, Vers 2 steht, passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit möchte ich schließen. Wir werden jetzt ein Lied hören. Potter's Hand, was Allah singen wird. Und ihr könnt diesen Text mal so auf euch wirken lassen und könnt wirklich da nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Wo seid ihr eigentlich? Ist eure Mitte in Jesus? Stellt ihr euch zur Verfügung als Ton dem Töpfer? Habt ihr Vertrauen, dass er Gutes tut mit seinen Händen, wenn er euch formt? Und habt dieses Gebet noch im Kopf, sprich zu meinem Herzen, verwandle mein Leben, mache mich heil.